ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Das wird ein harter Wochenbeginn für Berliner, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Warnstreik bei der BVG am Montag, also bei U- und Trambahn sowie bei Bussen. Die Gewerkschaft Verdi bestreikt die BVG für 24 Stunden, eben ab Dienstbeginn Montag. RBB24-Reporterin Birgit Radatz mit Einzelheiten.
Nach einer ersten Tarifrunde vergangenen Mittwoch hatte die Gewerkschaft Verdi zunächst angekündigt, für eine Woche auf größere Streiks verzichten zu wollen. Die Tarifkommission habe nun aber entschieden, noch vor der zweiten Verhandlungsrunde am 31. Januar einen Warnstreik für die gut 16.000 Beschäftigten der BVG anzusetzen, so Verdi-Sprecher Kalle Kunkel. Er geht von einer regen Beteiligung am Montag aus.
Wir erleben im Moment bei der BVG eine unglaubliche Dynamik, weil die Kolleginnen jetzt seit 3 Jahren keine Lohnerhöhung bekommen haben und das in Zeiten von explodierender Inflation. Deswegen sind wir sehr sicher, dass die Reaktion auf den Warnstreikaufruf sehr substanziell sein wird und dass auch am Montag deutlich werden wird, dass der Druck unter den Kolleginnen absolut da ist.
Verdi will monatlich 750 Euro mehr für alle Beschäftigten. Außerdem sollen sie ein 13. Monatsgehalt in Form eines Weihnachtsgeldes, eine Fahrdienst- bzw. Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro bekommen. 250 Millionen Euro würde das die Berliner Verkehrsbetriebe jährlich mehr kosten, rechnet Verdi. 2023 gab das Unternehmen laut Geschäftsbericht rund 820 Millionen Euro für Personal aus. Mehrere hundert Stellen sind bei der BVG unbesetzt. Die BVG kündigte vergangene Woche an, zur nächsten Verhandlungsrunde am 31. Januar ein Angebot vorzulegen. Weitere Details wollte das Unternehmen nicht nennen. Der Streik sei unverhältnismäßig und eine unnötige Eskalation, hieß es in einer ersten schriftlichen Stellungnahme.
RBB24-Reporterin Birgit Radatz über diesen Warnstreik bei der BVG am kommenden Montag, 24 Stunden lang. Nicht betroffen ist somit die S-Bahn und die Regionalbahn, die ja nicht von der BVG betrieben werden, aber alle Busse, U-Bahn und Trambahnen werden dann stillstehen. Der Mindestlohn liegt in Deutschland seit dem 1. Januar bei 12,82 Euro. Da ist die seit 10 Jahren in Brandenburg geltende Sonderregelung des Vergabemindestlohns nicht mehr weit. Der beträgt 13 Euro, also nur 18 Cent mehr. Vergabemindestlohn bedeutet, öffentliche Aufträge dürfen in Brandenburg nur an Unternehmen vergeben werden, die mindestens diese 13 Euro Lohn zahlen. Die CDU hat den Vergabemindestlohn lange mitgetragen. Jetzt will sie ihn streichen, durchaus mit gutem Grund, berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
CDU-Fraktionschef Jan Redmann spricht von einem Bürokratiemonster, das Betriebe wie auch Kommunen unnötig lähme. Warum noch die besonderen Regeln bei öffentlichen Aufträgen? Schließlich gäbe es doch längst einen allgemeinen Mindestlohn, der nur wenige Cent unter dem Vergabemindestlohn liegt.
1 Million Euro geben wir Jahr für Jahr dafür aus, dass die Kommunen eine Bürokratie durchführen müssen, die eigentlich nicht notwendig ist. Denn den allgemeinen Mindestlohn, den müssen die Kommunen nicht kontrollieren. Dafür gibt es den Zoll. Und der kontrolliert zum Glück auch ziemlich intensiv, ziemlich scharf und mit empfindlichen Strafen.
Auch die AfD als zweite Oppositionspartei ist dafür, den Vergabemindestlohn wieder zu streichen. Obwohl oder weil Brandenburg längst ein Billiglohnland sei, meint ihr Wirtschaftspolitiker Steffen John.
Wir müssen also alles tun, um die öffentlichen Verwaltungen und Kommunen von unnötigen Kostenbelastungen zu befreien. Nach vielen Gesprächen mit Unternehmern kann ich Ihnen sagen, dass die allgemeinen und bundesweiten Regelungen zum Vergabemindestlohn völlig ausreichend sind.
Widerspruch kommt von den Koalitionsfraktionen SPD und BSW. Beide wollen die Lohnuntergrenze bei öffentlichen Aufträgen nicht streichen, sondern mittelfristig auf 15 Euro pro Stunde erhöhen.
Der CDU geht es nicht um die bürokratischen Prozesse. Sie wollen die Deregulierung und Profite auf Kosten der Beschäftigten. Wir sagen, öffentliche Gelder dürfen nicht an Unternehmen fließen, die durch Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen profitieren,
sagt Andreas Kutsche für das BSW. Und die vermeintliche Bürokratie hänge vor allem mit anderen Regelungen zusammen und nicht mit dem Vergabegesetz, ergänzt SPD-Wirtschaftsexperte Sebastian Rüther.
Ohne Vergabemindestlohn, meine Damen und Herren, würde der Wettbewerb um öffentliche Aufträge
dann nicht mehr über Innovationen, gute Konzepte und gut geführte Unternehmen, sondern über die Lohntüte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geführt werden. Wer weniger bezahlt, bekommt den Auftrag. Das wird es mit uns, das wird es mit der SPD in Brandenburg nicht mehr geben.
Mit der Mehrheit von SPD und BSW lehnt der Landtag den Gesetzentwurf der CDU ab. Ob und wann der Vergabemindestlohn auf 15 Euro angehoben wird, das bleibt vorerst offen.
Es berichtete Amelie Ernst. Begonnen hatte diese Landtagssitzung in Potsdam mit einer Aktuellen Stunde zur Situation der Landwirtschaft. Da ging es auch um die Maul- und Klauenseuche, berichtet rbb24-Reporter Thorsten Südow.
Einig waren sich alle vier Landtagsfraktionen, dass das Krisenmanagement bei der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche gut funktioniert. Aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten zwischen Regierungskoalition und Opposition. Johannes Funke, Landwirtschaftsexperte der SPD, sagte, Brandenburgs Landwirte stünden trotz allem gut da, auch weil sie Produzenten innerhalb der Europäischen Union seien.
Unser Anspruch muss es am Ende doch sein, eine sichere Versorgung von etwa 6 bis 7 Millionen Menschen in der Region Berlin und Brandenburg mit gesunden Lebensmitteln im Blick zu behalten und dabei die Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur und Umwelt, die biologische Vielfalt oder den maßvollen Umgang mit Wasser nicht aus den Augen zu verlieren. Darum muss es am Ende doch gehen.
Ein völlig anderes Bild zeichnete Fabian Jank von der oppositionellen AfD. Die SPD sei dafür verantwortlich, dass seit 1990 der Viehbestand und die Beschäftigtenzahl in Brandenburgs Landwirtschaft gesunken sei.
Jede zusätzliche EU-Verordnung drängt unsere Bauern weiter an die Enge. Bürokratie, utopische Klimaziele und der Ausverkauf der Heimat ruinieren unsere Landwirtschaft. Für uns gilt unser Land zuerst.
Gemeinsam mit Bauernverbänden und Naturschutzvertretern würden alle Probleme diskutiert, entgegnete Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt von der SPD. Positiv sei, dass immer mehr junge Leute jetzt Chefposten in Brandenburger Agrarbetrieben übernehmen würden oder eine Landwirtschaftsausbildung starten. Etwa 30.000 Beschäftigte arbeiten aktuell in Brandenburgs Landwirtschaftsbetrieben. Denen könnte es besser gehen, wenn die Supermarktketten nicht am längeren Hebel säßen, argumentiert Gunnar Lehmann vom Bündnis Sarah Wagenknecht.
Wenn ein Landwirt vom Endverbraucherpreis im Durchschnitt nur 20% erhält, auf der anderen Seite die Tafeln Aufnahmestopps verhängen müssen, weil Millionen Deutsche nicht genug Geld haben, um sich gesund zu ernähren und zur gleichen Zeit die Eigentümer von Aldi, von Lidl, von Wiesenhof, von Tönnies und von Müller zu den Reichsten in diesem Lande gehören, dann liegt das Problem ganz offensichtlich nicht beim Konsumenten oder beim Produzenten allein, wie man manchmal glauben machen möchte.
Thema Landwirtschaft im Brandenburger Landtag, darüber informierte Thorsten Südow. Etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr werden in Deutschland weggeworfen. Nicht alles davon ist ungenießbar. In Berlin will der Senat mehr gegen diese Verschwendung tun. Verbraucherschutzsenatorin Fehlau-Badenberg, CDU, hatte im Oktober einen runden Tisch gegen Lebensmittelverschwendung ins Leben gerufen, unter anderem mit Wirtschaftsvertretern und gemeinnützigen Organisationen. Auf der Grünen Woche hat sie jetzt erste Ergebnisse vorgestellt, berichtet Landespolitik-Reporterin Sabine Müller.
Wir wollen jetzt Gemüse einlegen, eine von vielen Möglichkeiten, Lebensmittel haltbar zu machen.
Ein Mitmach-Workshop auf der Grünen Woche, organisiert vom gemeinnützigen Verein Restlos Glücklich, der Bildungsarbeit gegen Lebensmittelverschwendung macht. Kinder und Rentner stecken Zwiebeln, Gurken und Möhren in kleine Einmachgläser, dann kommt ein Essigsud drauf. Wir brauchen keinen Schönheitswahn bei Lebensmitteln, sagt Ramona Holzer von Restlos Glücklich.
Wir kochen eben auch mit geretteten Lebensmitteln. Das heißt, die sehen nicht mehr ganz so schön aus. Die sind vielleicht ein bisschen welk oder ein bisschen angedatscht. Und wir zeigen, hey, das ist überhaupt kein Grund, das wegzuschmeißen. Wir können trotzdem was richtig Leckeres daraus kochen.
Verbraucherinnen und Verbraucher sind gefragt. Laut Bundesumweltministerium wirft jeder Mensch in Deutschland im Durchschnitt mehr als 70 Kilo Lebensmittel im Jahr weg. Das macht knapp 60% aller Lebensmittelabfälle aus. Aber auch der Handel ist im Kampf gegen Verschwendung gefragt.
Wir würden auch hier und da noch gerne mehr tun. Es sind die Gesetze, die uns im Wege stehen. Wir müssen einfacher abgeben können.
Sagt Björn Vorm, Präsident des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, der bei der Grünen Woche neben Berlins Verbraucherschutzsenatorin Fehlau-Badenberg auf der Bühne steht. Die beklagt, für Supermärkte sei es oft billiger, Lebensmittel zu vernichten, als sie zu spenden, weil dann fiktive Umsatzsteuer anfalle. Über den Bundesrat würde sie das gerne ändern, will eine entsprechende Initiative anstoßen. Außerdem Außerdem will sie Prüfpflichten abbauen.
Regeln sollen nur da bestehen bleiben, wo es tatsächlich erforderlich ist. Alle bürokratischen Hürden sollen abgebaut werden.
Doch was sie konkret in Berlin ändern will, klingt teilweise nicht gerade unbürokratisch. Badenberg will mehr Kiezkühlschränke, in denen Privatleute ganz unkompliziert Lebensmittel abgeben und abholen können. 12 davon gibt es bisher schon. Wie viele weitere ab wann aufgestellt werden, ist noch unklar. Klar ist für Badenberg aber dies: Wenn etwa ein Späti oder eine Bibliothek einen solchen Kühlschrank hat, muss der überwacht werden. Der Betreiber muss dokumentieren, wer dort welche Lebensmittel ablegt. Das muss einfacher gehen, fordert Katja Scheel vom Verein Foodsharing, wie in Hamburg zum Beispiel, wo es unbewachte Kühlschränke gibt.
Offensichtlich finden die, dass es reicht, dass unsere Kühlschränke einmal am Tag geputzt und kontrolliert werden und insofern kein Gesundheitsrisiko von denen ausgeht. Und da hoffe ich, dass sich jetzt in Berlin was bewegt.
Mehr Kiezkühlschränke, das ist ein Punkt, auf den sich die mehr als 40 Teilnehmer am runden Tisch gegen Lebensmittelverschwendung verständigt haben. Es soll auch eine Sensibilisierungskampagne gegen Lebensmittelverschwendung geben. Außerdem berlinweite Aktionstage und mehr Bildungsprojekte in Kitas und Schulen. Sabine Werth, die Gründerin der Berliner Tafel, lobt, jetzt passiere mehr als früher unter einem rot-grün-roten Senat.
Ich habe das Gefühl, dass sich zum ersten Mal wirklich was tut. Es fühlt sich jemand wirklich verantwortlich.
Katrin Seidel, die Verbraucherschutzexpertin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, findet richtig, was beim runden Tisch beschlossen wurde. Aber sie fragt, wie genau das alles finanziert werden soll. Und sie wirft dem Senat widersprüchliches Handeln vor. Denn bei der Fortbildung für Beschäftigte in Schulkantinen, um sie für Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren, sei gerade erst Geld gekürzt worden, sagt Seidel.
RBB24-Reporterin Sabine Müller.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Eine gut 1000 Jahre alte Technik lernt zurzeit Stefan Schlelein aus Berlin-Moabit. In der Britzer Mühle lässt er sich zurzeit zum Hobby-Windmüller ausbilden und lernt, dass so eine Mühle ein komplexer und durchaus nicht ungefährlicher Arbeitsplatz ist.
Wir arbeiten hier ja über mehrere Etagen, also Böden, und es kann zum Beispiel jemand durch das Loch fallen. Das wäre sowas, was richtig schief gegangen ist. Und man muss tatsächlich auch aufpassen, dass zum Beispiel, wenn Leute unten sind, nichts von hier oben runterfällt und denen auf den Kopf.
In der Britzer Mühle lernt er gemeinsam mit 5 anderen Interessierten, wie eine Windmühle funktioniert, damit er sie später warten und reparieren kann.
Ich bin von Haus aus Historiker, insofern liegt mir das Vergangene sowieso nahe. Und eine Windmühle ist ein tolles technisches Denkmal, wo 1000 Jahre Entwicklungsgeschichte drinstecken. Und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend.
Stefan Schlelein interessiert sich schon von Kindheit an für Mühlen. Sein Urgroßvater betrieb eine Wassermühle und in seiner Kindheit besuchte Stefan Schlelein regelmäßig das nahegelegene Windmühlenmuseum. Die Britzer Mühle lernte er bei einer Familienfeier vor 2 Jahren kennen und war sofort begeistert. Jetzt ist er Teil des deutschlandweit einzigartigen Ausbildungslehrgangs. Jede Menge Theorie steht dabei auf dem Lehrplan.
Habt ihr eure Vokabeln gelernt?
Das obere Mühleisen greift dann über den, und die Vokabel fehlt mir jetzt.
Das erinnert den einen oder anderen an die gute alte Schulzeit. 2 Jahre lang, an jedem zweiten Samstag im Monat, treffen sich die Hobby-Müller-Azubis an der Mühle in Neukölln. Sie kommen aus unterschiedlichen Berufen. Gemeinsam ist ihnen ihre Faszination für die Windmühle, auch ohne festes Ziel, wie bei Kerstin Kersthoff.
Man hat viel mit Holz zu tun und mit Wetterkunde und so weiter und so fort. Und was ich am Ende damit anfange, weiß ich noch nicht. Erstmal geht es um den Spaß an der Sache.
Aber es ist ja nicht nur die Mühle, es ist ja auch alles, was mit der Zeit der Mühle zu tun hat, mit dem Bauwerk, mit dem Getreide und mit dem Mehl, mit der Verarbeitung. Das ist ja für mich der Reiz dabei, dass es so eine breitbandige Aufgabe ist.
Sagt Azubi-Kollege Detlef Rodewald. Am heutigen Tag üben die Azubis den Mahlgang in der Mühle zusammenzubauen, wo zwischen 2 Mühlsteinen das Korn zum Mehl vermahlen wird. Der tonnenschwere Stein muss zurück an seinen Platz, mit Körpereinsatz und Fingerspitzengefühl. Ausbilder Michael Schillernick weiß um die Gefahr.
Warte, Christian, achte mal auf den Bügel. Was der Bügel macht. Und überleg mal, was passiert, wenn du deine Hand da drin hast.
Ja, das sieht man doch schon an den Spuren da.
In der Britzer Mühle ist alles noch echte Handarbeit. Seit 40 Jahren kann man sich hier für mittlerweile 150 Euro zum Hobbymüller ausbilden lassen. Bei vielen Vorgängen in der Mühle ist Teamarbeit gefragt. Auch die will gelernt werden, sagt Ausbilder Michael Schilhanek.
Das war hakelig, ja, das ist immer so. Und mit verschiedenen Gruppierungen gibt es da auch unterschiedliche Schwerpunkte in den Schwierigkeiten. Aber es löst sich zum Schluss immer. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Wir werden jetzt ungefähr zum Zusammenbauen 3 Stunden brauchen. Wenn die das dritte Mal machen, brauchen wir nur noch 1,5.
Müller-Azubi Stefan Schlelein sitzt unter der Woche viel am Schreibtisch. In der Mühle ist körperliche Arbeit, ist Handwerk gefragt.
Wir stellen jetzt die Mühle an.
Für ihn eine willkommene Abwechslung.
Hier kann man tatsächlich direkt sehen, was man getan hat. Nicht wie heute mit dem Mühlstein, wenn der Tag rum ist, haben wir es alles zusammengebaut und man kann sagen, ja, so sieht's jetzt aus, jetzt ist es wieder fertig.
Heute spielt sogar der Wind mit. Die Mühle läuft. Es war ein guter Tag für die angehenden Windmüller aus Neukölln.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.